Ein großer Teil von Kübras Familie, die lebt in Antakya, im Süden der Türkei. Als da vor 2 Jahren die Erde bebt, macht sich Kübra natürlich unfassbare Sorgen.
Ja, also du weißt nicht, ob sie unter Trümmern liegen, ob sie leben, ob sie es geschafft haben.
Was damals im Grenzgebiet zwischen der Türkei und Syrien passiert, ist eine der schwersten Naturkatastrophen des letzten Jahrhunderts. Und es verändert das Verhältnis zwischen Kübra und ihrer Familie.
Ich weiß nicht, wie ich mit dem Schmerz umgehen soll, weil es noch sehr präsent ist.
Wir fragen uns heute, wie geht's den Menschen 2 Jahre nach den Erdbeben? Und was hat sich in den betroffenen Gebieten seitdem getan?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News mit Rahel Klein.
Bei Unboxing News gibt es jeden Tag ein aktuelles Thema. Wir sprechen mit Menschen, die es ganz persönlich betrifft und liefern euch auch immer die Hintergründe dazu. Heute ist Donnerstag, der 6. Februar. Es ist ganz früher Morgen, eigentlich noch Nacht, als am 6. Februar 2023 das erste Mal die Erde bebt. Und es folgen noch viele Nachbeben.
Scenes of devastation unfolding right now in Turkey and Syria.
Eine verheerende Erdbebenserie hat Teile der Türkei und Syriens erschüttert.
Und bei eisigen Temperaturen suchen verzweifelte Überlebende in den Schuttbergen nach ihren Angehörigen.
Und die Nachrichten von diesen Erdbeben, die erreichen auch Kübra damals sehr schnell.
Ich bin die Kübra, ich studiere Geschichte, Englisch auf Lehramt. Aktuell arbeite ich an meiner Masterarbeit und müsste sie auch Ende Februar abgeben.
Kübra lebt mit ihren Eltern und Geschwistern im Ruhrpott. Wir nennen sie in diesem Podcast Kübra, weil sie lieber anonym bleiben möchte. Und sie erinnert sich sehr genau daran, als die Nachricht von den Erdbeben kommt.
Ja, das war auch unmittelbar nach dem Erdbeben. Meine Cousine, die in einer anderen Stadt lebt, hat dann in unsere Familien-WhatsApp-Gruppe geschrieben, also nachgefragt, wie es denen dort geht und auch erwähnt, dass sich ein starkes Erdbeben ereignet hat. So haben wir quasi davon erfahren. Meine Eltern, die stehen üblicherweise nachts immer auf, haben dann die Nachricht gelesen, haben uns aufgeweckt, informiert und ja, und danach haben wir tatsächlich nur noch versucht, Verwandte zu erreichen, vergeblich. Informationen aus den Nachrichten zu erhalten, auch vergeblich. Ja.
Warum konntet ihr die nicht erreichen?
Die hatten überhaupt kein Netz, überhaupt kein Strom. Und das ging auch tatsächlich, glaube ich, für die nächsten 3 Tage so. Und wenn ich mich recht entsinne, war es sogar so, dass die Regierung keinen Kontakt zu Antakya aufbauen könnte. Und da hat es auch sehr lange gedauert. Und in dem Sinne war es auch für uns sehr schwierig, Informationen zu erhalten. Und in den Nachrichten haben wir immer Informationen aus den umliegenden Gebieten gehört, aber keine über Antakya.
Das macht man sich natürlich unfassbare Sorgen, wenn man weiß, die Familie ist da und man erreicht sie nicht, ne? Und sieht nur die Bilder.
Ja, also du weißt nicht, ob sie unter Trümmern liegen, ob sie leben, ob sie es geschafft haben, was sie gerade tun. Und das waren auch noch die kältesten Tage des Jahres. Und ich habe mich einfach geschämt, dass ich in meinem Zimmer die Heizung aufdrehen kann und im Bett liegen kann. Ich erinnere mich, dass ich sofort die Heizung ausgemacht habe. Ja, und es hat sich einfach nicht gut angefühlt.
Wie lange hat es dann gedauert, bis ihr Informationen hattet von deiner Familie und wie ging es denen?
Wenn wir Informationen hatten, sehr sporadisch, dann kurze Nachrichten und so richtigen Kontakt konnten wir erst zu einigen Familienmitgliedern aufbauen nach 3 Tagen. Aber auch das war sehr sporadisch und die einzige Information, die wir erhielten, war auch, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wo die anderen sind. Entweder sind sie noch unter Trümmern oder die sind schon tot oder die haben es geschafft, aber ich weiß nicht, wo die sind und die konnten auch untereinander nicht kommunizieren. Und in dem Sinne hat es, glaube ich, bis 2 Wochen gedauert, bis wir die Gewissheit über alle Familienmitglieder hatten.
Wenn ich fragen darf, wie war das dann? Also haben die überlebt? Sind deren Häuser stehen geblieben? Oder wie ist da die Situation gewesen?
Sehr unterschiedlich. Mama-Seite kann ich sagen, sie hat aufgezählt, wie viele wir verloren haben. Das war über 30 Personen. Papa-Seite haben wir nicht gezählt. Aber ja, es waren unter anderem, meine Cousine war mit ihren Kindern unter den Trümmern. Meine Cousine hat es lebendig geschafft, der Sohn nicht. Bei einem anderen Fall, meine Cousine mit einem ihrer Kinder, die haben es nicht geschafft, aber 2 ihrer Kinder konnte sie noch rausholen, lebendig. Sehr unterschiedlich ausgefallen, aber wir hatten auch tatsächlich Familienmitglieder, wo die Häuser nicht eingestürzt sind.
Bei den Erdbeben sterben insgesamt etwa 60.000 Menschen. Viele weitere werden verletzt. Unfassbar viele Gebäude werden zerstört oder müssen abgerissen werden. Hunderttausende Menschen verlieren ihr Zuhause, müssen vorübergehend in Zelte oder Wohncontainer ziehen. Wie ist die Lage jetzt, 2 Jahre später? Ich habe unseren Korrespondenten gefragt, der erst vor wenigen Tagen vor Ort in Antakya war.
Ich bin Uwe Lüb und bin seit 3,5 Jahren im ARD-Studio in Istanbul, Schwerpunkt Hörfunk. Und unser Berichtsgebiet ist Iran, Zypern und vor allen Dingen tatsächlich auch die Türkei und von daher natürlich auch das Erdbebengebiet.
Wie sieht's da 2 Jahre später aus? Also was sieht, was hört man, wenn man auf der Straße steht?
Man hört wahnsinnig viel Baulärm. Die Straßen, die inzwischen wieder befahrbar sind, aber die meisten oder viele zumindest sind wirklich Schlaglochpisten. Da rumpelt dann alles Mögliche drüber, riesengroße Lastwagen, Betonmischer, Kipplaster, also alles das, was auf großen Baustellen nötig ist oder um große Häuser zu bauen. Und es gibt ja eine rege Bauaktivität. Und auf der anderen Seite, es ist wahnsinnig staubig. Die Luft ist im wahrsten Sinne des Wortes dick, beißend. Also das ist eine richtige Belastung für die Ohren, für die Nase, für alle möglichen Sinnesorgane. Die Augen sind sehr schnell gereizt. Also richtig Spaß macht es dort nicht. Aber man sieht eben im Vergleich zu vergangenem Jahr und vor allem im Vergleich zu vor 2 Jahren, dass da wahnsinnig viel passiert und diese Stadt mit aller Kraft und aller Macht wieder aufgebaut werden soll.
Und wie leben die Menschen da gerade? Also es sind ja unglaublich viele Häuser zerstört worden. Viele mussten in Container, in Zelte umziehen. Wie ist da der aktuelle Stand?
Also die meisten, die ihre Wohnung verloren haben, die sind ja noch nicht wieder in neuen Wohnungen. Zumindest nicht in Antakya. Ganz viele Menschen sind ja weggegangen. Wir haben da auch zerrissene Familien. Da sind in der Regel die Mütter mit den Kindern zu Verwandten gegangen oder sie haben sich eine Wohnung angemietet in einer anderen Stadt. Und die Männer, wenn sie denn ihre Arbeit dort wieder haben oder fortführen können, die sind in Antakya. Und das ist also für die Familien dann noch eine zusätzliche Belastung. Mhm. Viele Menschen sind in Containern untergebracht. Vereinzelt sieht man auch noch Zelte, aber Zeltlager in dem Sinne gibt es nicht mehr. Viele in den Containern, die sind da und haben eigentlich überhaupt keine Chance, da so bald rauszukommen. Das betrifft vor allen Dingen Mieterinnen und Mieter, weil denen auch gar nicht geholfen wird, eine neue Wohnung zu kaufen, weil sie hatten ja auch nie eine. Und man sagt, die sollen halt wieder mieten. Das Problem ist nur, die Mieten sind natürlich gestiegen. Da gilt das alte Gesetz von Angebot und Nachfrage. In einem Containerdorf, da sind wir unter anderem auf Fatma getroffen, die ist 27, Mutter von 3 Kindern und die hat uns das sehr drastisch oder eindringlich geschildert, dass es für sie eigentlich kaum möglich ist zu mieten.
Wenn ich miete, wie soll ich das bezahlen? Ich müsste an allem sparen, an den Kindern, beim Essen und Trinken, an allem. Ich würde nur an die Miete denken, nur dann ginge es.
Ja, die geht davon aus, dass sie zumindest bis zum Ablauf von 5 Jahren ab dem Erdbeben in diesem Containerdorf leben wird. Und ihre Kinder, die wachsen da jetzt im Prinzip erstmal auf.
Wie viel Alltag gibt's sonst für die Menschen da? Also gehen die meisten wieder zur Schule, zur Uni oder auch zur Arbeit? Oder ist das auch oft überhaupt nicht denkbar?
Doch die, die da sind, das muss man schon sagen, die gehen einem Alltag nach. Mhm. Also es sind ganz viele Geschäfte neu entstanden. Es gibt wahnsinnig viele Menschen, die arbeiten auf den Baustellen. Da ist schon ein sehr reges Leben und auch Schulen haben wieder geöffnet. Für die meisten funktioniert das, dass sie quasi, wenn sie eben dort sind oder geblieben sind oder sogar zurückgekehrt sind, dass sie ein normales Leben führen können. Es sind ja auch viele, viele Menschen, deren Häuser nicht eingestürzt sind. Je weiter man aus dem Zentrum rauskommt, desto mehr Häuser sieht man, die nicht eingestürzt sind, in denen die Menschen nach wie vor leben.
Ja, und es muss ja auch ein ziemliches Trauma sein, ne? Wenn man dieses Erdbeben erlebt hat. Ganz, ganz viele Menschen haben Angehörige verloren. Die sind bis heute zum Teil ja nie gefunden worden, ne? Unter den Trümmern verschüttet. Also das muss sich ja auch sicherlich auswirken, ne?
Absolut. Und Das merkt man den Menschen natürlich jetzt einfach nur so durch den Augenscheinnahme nicht an. Aber wenn man etwas näher an sie rankommt, dann kriegt man das schon mit, dass die Menschen nervös sind, angespannt sind. Und die Leute sind tatsächlich so was Ähnliches, ja, auch wie genervt. Das hat uns Ayhan Kara erzählt. Der ist eigentlich Bauingenieur, aber er führt ein großes Busunternehmen. Der ist nun kein Psychologe, aber er kennt ja seine Leute. Der hat eine ganze Menge Angestellte als mittelständischer Arbeitgeber. Und der hat uns gesagt, wie schwierig das für die Menschen ist.
Die psychologische Situation der Menschen wird immer schlimmer. Schauen Sie sich an, wie viele Menschen psychologisch unterstützt werden. Sehen Sie sich den Zustand der Menschen an, die Psychopharmaka nehmen. Schauen Sie auf die Straßen, auf den Verkehr. Die Menschen sind gereizt, kurz davor, sich gegenseitig anzugreifen.
Man kriegt schon mit, dass die Menschen angespannt sind und leiden unter dieser Situation und alle natürlich darauf hoffen, dass es endlich besser wird und sie irgendwann auch mal ihre neue Wohnung haben.
Kübra im Ruhrgebiet hat damals online Spenden für ihre Familie in der Türkei gesammelt und auch große Unterstützung bekommen, sagt sie. Wie geht's ihrer Familie in und um Antakya heute?
Wieder sehr unterschiedlich. Mhm. Meine Cousine bis heute trauert. Bis heute konnte sie das nicht aufarbeiten, dass ihr Sohn nicht mehr lebt. Meine Tante, sie war Schulleiterin in Antakya, hat es nicht mehr ausgehalten, mental dort zu arbeiten, musste dann die Stadt verlassen. Mhm. Ich habe noch Verwandte, die im Container leben, dann auch tatsächlich Verwandte, die jetzt wieder in Häusern leben. Aber wenn die zusammenkommen, sprechen die immer noch darüber. Also das ist ein Trauma, das irgendwie noch bis heute anhält. Das kann ich sehen.
Ja, es ist natürlich dann auch krass, ne, wenn die einen wieder in Häusern leben, die anderen Teile leben noch in Containern, ist natürlich auch ein total krasses Ungleichgewicht dann irgendwie, ne, mit den Lebenssituationen.
Ja, ich habe auch nicht das Gefühl, dass sie sehr glücklich sind. Hm. Ich weiß dann auch nie, worüber ich mit denen reden kann. Es geht tatsächlich gerade nur noch ums Überleben.
Wie hat sich dein Verhältnis zu deiner Familie in der Türkei durch dieses Erdbeben vielleicht auch verändert?
Sehr traurig, aber ich bin mehr abwesend geworden, weil ich Schwierigkeiten habe, das mit denen zu kommunizieren, das anzunehmen und auch darauf zu reagieren. Bis heute, wenn ich mit denen rede, sehr oberflächlich, weil tiefgründiger kann ich selber nicht gehen. Und in der Hinsicht, wenn ich mit denen rede, frage ich immer, geht es euch gut? Brauchst du etwas? Wenn ja, dann sag mir Bescheid. Ich werde dann alles tun. Finanziell, mental kann ich zwar nicht, aber finanziell würde ich es tun. Darüber hinaus nicht sehr eng tatsächlich, wie es vorher war, weil ich mich gerade emotional nicht überwinden kann. Also ich habe die Gebiete auch bis heute nicht besucht. Meine Eltern waren schon dort, meine Brüder. Aber ja, ich konnte es irgendwie noch nicht tun.
Weil du einfach auch nicht so richtig weißt, wie du dann ja mit deiner Familie umgehen sollst. Weil einfach
ja, ich weiß. Ich weiß nicht, wie ich mit dem Schmerz umgehen soll, weil es noch sehr präsent ist. Und ja.
Wenn du die dann fragst, weiß ich nicht, über WhatsApp oder so, wie geht's euch, was antworten die dann?
Meistens geben die dann auch eine sehr oberflächliche Antwort. Gut, oder wir versuchen's.
Ja.
Aber die machen auch interessanterweise sehr viele Social-Media-Posts, wo sie ihr Kummer artikulieren. Und da weiß ich auch nie, wie ich darauf reagieren soll. Ja, ich sehe, der Bedarf ist da, dass die wollen diese Traumata aufarbeiten, aber ich wüsste nicht, wie ich ihnen dabei helfen soll.
Hast du schon überlegt oder versucht, dir da auch selber Hilfe zu suchen, also damit auch irgendwie umzugehen, ne, mit dieser familiären Situation und auch diese Sprachlosigkeit vielleicht irgendwie anzugehen? Hast du dir da schon Hilfe gesucht?
Ich habe tatsächlich alles verdrängt und ich habe auch für mehrere Monate den Kontakt zu vielen abgebrochen, weil ich einfach nicht darüber reden wollte und es hat sich auch gar nicht real angefühlt. Mein Gegenüber kann meinen Schmerz nicht nachempfinden. Und alles, was ich dann quasi als Reaktion bekomme, ist sehr oberflächlich. Das hat mich dann auch gestört. Und dann habe ich mich zurückgezogen. Und für mehrere Monate auch mit vielen nicht geredet. Ich erinnere mich, dass zwei Freundinnen auch so geheiratet hatten. War dann nicht da. Und ja, bis heute bin ich die sehr versuche ich, und wenn sie versuchen nachzufragen, möchte ich das Thema dann gar nicht ansprechen. Also ich verdränge es so gut, wie es geht, eigentlich.
Kübra scheint es auch 2 Jahre später sehr schwer zu fallen, das, was damals passiert ist, zu verarbeiten und da auch wirklich mit ihrer Familie in der Türkei drüber zu sprechen oder sich vor Ort ein Bild davon zu machen, wie es heute aussieht. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte direkt nach den Erdbeben versprochen, dass innerhalb eines Jahres alles wieder aufgebaut sein soll. Das hat offensichtlich nicht geklappt. Aber wie viel steht denn jetzt, 2 Jahre später, wieder?
Ja, der hatte ja tatsächlich gesagt, in einem Jahr ist alles wieder aufgebaut. Das hat in Wahrheit, glaube ich, niemand geglaubt, weil man weiß, dass das logistisch überhaupt nicht möglich ist. Mhm. Die Rede ist ja von rund 450.000 Wohnungen, Firmenräumen, auch Einzelhäusern. Die sind geplant und die sollen aber jetzt bis Ende dieses Jahres fertig werden. Auch das ist sehr, sehr ehrgeizig. Ein Drittel ist ungefähr fertig. Zum Teil sind von vielen Wohnungen auch schon die Schlüssel übergeben worden an die neuen Eigentümer, die neuen Bewohner. Aber es ist nicht alles bewohnbar wegen einer mangelnden Infrastruktur. Man muss sich das ja auch so vorstellen, dass viele jetzt ein bisschen außerhalb gebaut wurden. Da fährt kein Bus. Das, was ein Weg ist, eine Straße sein sollte, das ist eine sandige, manchmal schlammige Schlaglochpiste. Man braucht also doch mindestens ein Auto oder man muss stundenlang zu Fuß gehen. Und dann gibt es keine Straßenbeleuchtung. Also das hält doch einige davon ab, in diese Wohnungen überhaupt jetzt schon einzuziehen, obwohl sie müssten. Und das führt, das ist ein bisschen absurd, bei einigen tatsächlich dazu, ihnen ist eine Wohnung zugeteilt worden, sie könnten da jetzt einziehen, deswegen müssen sie aus dem Container raus. Sie sagen aber, nee, wir können da noch gar nicht einziehen und sie stehen jetzt quasi 2 Jahre nach dem großen Erdbeben erneut wieder auf der Straße.
Jetzt hatte dieses ganze Erdbeben ja auch eine politische Komponente, weil viele Gebäude nicht erdbebensicher gebaut worden waren. Das soll Pfusch, Korruption gegeben haben. Viele Bauunternehmer hatten versucht, das Land zu verlassen und zu fliehen. Wird denn jetzt wirklich erdbebensicher gebaut?
Also nach allem, was wir gehört haben, ja. Wir haben unter anderem gesprochen mit dem Chef der Bauingenieurskammer in Antakya. Und der hat uns erklärt, dass sehr wohl jetzt erdbebensicher gebaut wird. Dass er da, obwohl er eher ein kritischer Mensch ist, glaube ich, da keinen Zweifel dran hat. Aber er sagt, möglicherweise reicht das nicht, dass jetzt die Vorschriften eingehalten werden. Sprich, es wird nach den Vorschriften erdbebensicher gebaut. Möglicherweise hätte man diese Vorschriften nach diesem, man muss ja sagen, es war ein Multi-Beben. Das kam ja aus allen möglichen Richtungen. Das war ja ein ungewöhnliches Erdbeben. Und der sagt uns, der Bauingenieur, dass man möglicherweise diese Vorschriften hätte verschärfen müssen. Aber grundsätzlich sagt er doch, das wird vernünftig gemacht. Da werden Stabilisatoren metertief in den Boden gerammt und darauf wird am Ende erst das Haus gesetzt, dass es eben nicht einstürzen kann. Mir als Laie erschließt sich das tatsächlich, wenn man da einfach nur eine Bodenplatte gießt und darauf ein großes Haus stellt, dann ist wahrscheinlich die Chance bei einer Erdbewegung sehr viel größer, dass es einstürzt, als wenn ein Haus im Boden richtig verankert ist.
Es geht also zumindest vorwärts, auch wenn es noch einige Zeit dauern dürfte, bis wirklich eine Art von Normalität zurück ist und bis auch die ganzen Baustellen weg sind. Glaubt Kübra, dass für sie auch eine Zeit kommt, wo sie das alles aufarbeiten kann oder wo sie sich auch Hilfe bei der Aufarbeitung suchen kann?
Ich glaube, wenn ich meine Verwandte besuche und sehe, dass es ihnen auch wirklich gut geht, wenn ich sehe, die Stadt existiert wieder, die Stadt ist erbaut und funktioniert, vielleicht, weil die Bilder, die ich jetzt zuletzt im Kopf habe, die waren schrecklich. Menschen, die unter den Trümmern noch schreien und höchstwahrscheinlich haben die auch keine Hilfe bekommen. Ja, ich glaube, die Bilder müssen dann quasi ersetzt werden durch gute Bilder und die kann ich dann, glaube ich, erreichen, wenn ich auch Antakya die nächsten Jahre besuche.
Das war Unboxing News für heute. Das Team, Katja Vossenberg, Jana Niehoff, Shukri Gustmann und ich, Rahel Klein. Lasst uns gerne eine Bewertung bei Spotify, Apple oder so da. Teilt die Folge, dann finden andere die auch besser. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.